Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
So, meine Damen und Herren, was ist da los? Aha, ich grüße am anderen Ende der Standleitung den Hausmeister, den Hausmeister der Herzen, den Waldmeister der Baumkronen, den Weltmeister, den Bundestrainer, den besten Freund der Welt. Ich grüße Atze Schröder.
Ja, oh ja, ich war für einen Moment eingeschlafen. Ja, wunderbar, mit dir hier wieder an den zwei großen Mikrofonen der Bundesrepublik zu sitzen, der ach so jungen und auch wehrhaften Republik. Ich begrüße ganz besonders den hochtalentierten und auch, sagen wir mal, die Prinzessin der Lamoyanz, Till Edward Hoheneder.
Die Prinzessin der Lamoyanz.
Muss ich mir direkt aufschreiben. War eine schöne Idee jetzt gerade. So ein Blitz, der mir durch die Nebenhirnrinde zog.
Ja, wie so ein Tonto, sagte mein Onkel Alfons immer. Tonto. Ja,
war der so, Spanisch sprechend?
Der war so.
Woher kannte er das spanische Wort denn?
Das würde ich heute auch eigentlich gerne mal wissen. Ich habe das jahrelang auch gar nicht gewusst, dass das Spanisch war, weil in den 70er Jahren pflegte Onkel Alfons immer zu sagen, das ist auch ein Tonto.
Das klingt einfach auch gut, ne?
Ja, Tonto.
Tonto del Pueblo, der Dorftrottel.
Das ist natürlich, da wird Spanisch sowas von zu einer musikalischen Offenbarung.
In diesem Podcast wird Spanisch nicht nur gesprochen und gelebt, sondern auch gegessen.
Ja, ganz genau.
Nein.
Tinto de Verano, Pulpo de Galicia und andere Schweinereien.
Tinto de Verano war Rotwein mit Cola oder
Cola.
So? Ja. Kann sehr erfrischend sein im Sommer, wenn es eiskalt ist.
Ja, glaubt man erst gar nicht, ne? Glaubt man erst gar nicht und dann ist aber auch so schön wie so ein Carajillo, ne? Wenn man so einen schönen Espresso mal ein bisschen mit Brandy auflockert.
Ja.
Da steht man auch schon mal abends gerne stramm im Strumpf und findet nicht so richtig den Schlaf.
Ja, wälzt sich und kaut auf Problemen der Welt herum. Ja, normalerweise ist ja auch, glaube ich, mehr so für den Bau gedacht. So mittags um 11, ne? Die spanischen Bauarbeiter trinken den gern mal, um so die letzte Stunde vor Mittag nochmal Gas geben zu können.
Ja, das ist ja sowieso in diesen Weinländern wie Spanien oder Frankreich. Ich glaube, es ist erst vor 3 Jahren verboten worden, in Frankreich bei der Arbeit Alkohol zu trinken. Das ist wirklich noch gar nicht lange her. Da habe ich das noch im Radio gehört und wirklich gedacht, das gibt's gar nicht, oder? Aber ich glaube, für Franzosen ist das völlig normal, sich bei der Arbeit und mittags und vielleicht auch schon nach dem Frühstück mal einfach so einen Kelch Rotwein reinzuschädeln.
Ach, das Land der Götter, wunderbar. Auf der Fahrradtour seinerzeit durch Frankreich, klar, mussten wir mittags immer einkehren, um dann Mittag zu essen. Und wir waren jeweils, egal in welchem Landesteil wir gerade waren, ob in den Alpen, an der Rhone oder auch an der Côte d'Azur oder dann auch später Pyrenäen, es war immer so, dass wir die einzigen mittags im Restaurant waren, die keinen Wein getrunken haben.
Unglaublich, oder?
Die kamen alle aus ihren Büros geströmt, die hatten also nicht frei, sondern das war die Mittagspause. Alle Wein und Fluppe danach, ne?
Ja. Das Land, es ist wirklich unglaublich, ne?
Ja.
Ich war damals als junger Mann, war ich in der Bretagne und zwar in der Nähe von Saint-Malo, dieser alten Piratenstadt von Robert Surcouf. Das war so, ne, ich glaube 86 war ich da zweimal da und das war auch noch die Zeit, wo man als Deutscher wirklich nicht unbedingt da willkommen war.
Ja, so. Ich erinnere mich auch noch an diese Zeiten, wo die teilweise extrem arrogant sein konnten.
Ja, und Deutschen mussten in dem Supermarkt immer sowas, wenn du einen Rucksack dabei hattest oder sowas, musstest du immer auskippen. die Kassiererin weggenommen, reingegrapscht und was weiß ich nie alles. Extrem feindselig.
Man darf nicht vergessen, dass du auch in Hamm deinen Rucksack immer auskippen musstest.
Das ist natürlich richtig. Aber deswegen wähnte ich mich ja in Frankreich in Sicherheit.
Hast du auch gerne mal was mitgenommen so?
Nee. Nein.
Ist ja verjährt.
Ich habe ja als Kind mal, ich muss so 3 oder 4 gewesen sein, ein Duplo geklaut. Mhm. Also was heißt geklaut? Einfach mitgenommen. Ne?
Das ist nicht klauen.
Ich wollte eins haben und Mutter hat natürlich gesagt, nee, du kriegst keins.
Ja.
Dann habe ich natürlich doch eins eingesteckt und dann draußen natürlich triumphierend, ich habe doch ein Duplo. Und dann musste ich das zurückbringen und mich, nachdem ich natürlich eine geschmiert bekommen hatte, musste ich das zurückbringen und mich entschuldigen. Und das war mir eine Lehre.
Ja.
Das sitzt bis heute noch.
Ja? Achso, ich dachte, du würdest gerne mal sowas mitnehmen. Nee, also nicht heutzutage, aber so.
Nee. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht mein Ding gewesen. Und auch das Gleiche habe ich an meine Kinder weitergegeben, ohne allerdings ihnen eine zu schmieren.
Ja.
Ne, immer wenn da auch, das passiert ja einfach bei Kindern irgendwann mal, dass ich einen Lutscher habe und dann, ne, genau dieser Effekt, du sagst nein, habe ich immer schön zurück. Bringen lassen und ich hoffe, dass das genauso geholfen hat.
Also ich muss wirklich sagen, dass mir das auch immer Respekt abbringt, wenn Eltern sagen, nein, gibt's nicht. Die Kinder kommen an, letztens noch eine Mutter mit 3 Töchtern, jede der Töchter hatte einen Extrawunsch und Mutter knallhart durchgezogen. Geht ja gar nicht anders. Mama, bitte. Ja. Und da kommt auch oft so, ich gebe dir zu Hause das Geld wieder, ich gebe dir zu Hause die 12 Euro wieder.
Und ja, ja.
Mutter, nein, raus hier. Ab dafür, weg damit.
Ich meine, als Kind, ich war auch teilweise wirklich, mein Bruder, weiß ich noch ganz genau, mein Bruder, der hatte sich mit seinem Kumpel Zigaretten gekauft, HB, eine Schachtel HB, ne?
Ja.
Wollte mir keine abgeben, ich wollte natürlich auch, war aber erst so 10 Jahre, wollte auch welche und er rückte nichts raus, ne? Da habe ich gesagt, na gut, dann sage ich das natürlich Mama, ist klar, ne? Ja, hat er gesagt, kannst du ruhig sagen, das sind ja Kinderzigaretten, die darf man kaufen. Mhm. So, wir saßen dann abends zusammen in der Badewanne, wie das damals auch war. Ne? 2 Kinder, eine Wanne, rein beide, nicht nur Meerwasser verschwenden. Und ich so, ja, Mama, musst du dir mal vorstellen, der Thomas hat mir keine Zigarette gegeben, obwohl das Kinderzigaretten waren. Überflüssig zu sagen, wie das ausgegangen ist. Und ich war auch bereit, immer gerne so für meinen Vorteil irgendwas zu machen. Weihnachtsgeschenke für meinen Alten wurden gekauft, aber nicht verraten. Mein Alter kam dann abends nach Hause und meinte, was kriege ich denn eigentlich von euch zu Weihnachten? Und ich so, ja, darf ich dir nicht sagen. Ja, sagt er, komm, kriegst auch eine Mark. Na gut, Aftershave. Und mein Bruder, meine Mutter wollten mich natürlich schon wieder mit einem nassen Lappen kaputt schlagen. Ne?
Hat dein Alter die Mark rausgerückt?
Ja, natürlich. Der war total begeistert. Wie man vor lauter Niedertracht fühlte, so eine scheiß Mark. Es war alles verrät.
Ja, sehr gut. So, mein lieber Till, jetzt verrat mir doch mal, wie es hier geht. Hier am Anfang.
Ach, zauberhaft hier. Das ist, ich erhole mich gerade von der großen Hitze des Wochenendes, von unserem jetzt, glaube ich, schon legendären Auftritt im Autokino Mülheim auf diesem schönen Flugfeld neben der Zeppelin-Halle.
Der Typ von der Presse war nicht ganz so begeistert, ne?
Ja, fing aber auch schon gut an, ne? Atze Schröder in Mülheim, also nicht die zärtlichen Cousinen.
Ja, so.
Ne? Fand ich schon mal gut, ne? Keine zärtlichen Cousinen, sondern anzufangen mit Atze Schröder in Mülheim. Ich gehe auch mal schwer davon aus, dass er nicht eine Podcast-Folge gehört hat und sich wahrscheinlich gar nicht darüber im Klaren waren, dass es kein Solo-Auftritt von dir war, wo man alle 1,5 Minuten mit einem Witz zugeballert wird.
Ja, war schlecht vorbereitet. Wir haben ja vorher ein Interview mit ihm geführt. Der hatte ja wirklich keine Ahnung, ne?
Nee, kann man einfach so sagen. Und das ist ja das Schöne an unserer bezaubernden Cousinen-Fangruppe bei Facebook. Da steht ja auch einfach nur, ja super, es war super. Ey, astrein. Ach ja, was soll's.
Ich fand auch, das war ein schöner Abend und das Feedback ist ja auch klasse. Also ja, alles dufte.
Das Gruppe war ja wohl eindeutig eindeutig von uns positiv ausgelegt worden.
Ja, dann zack, Aftershow-Party, kleiner Umtrunk. Oh,
ja,
der,
ja, da im Savoy auf der Dachterrasse.
Ja.
Na, ich habe aber auch immer Pech mit dieser Dachterrasse, weißt du das eigentlich? Also jedes Mal, wenn ich da oben sitze, in diesem schönen, und immer passiert es dann, ich sitze da kaum eine Stunde, dann muss alles eingeräumt werden, weil Wind aufkommt, Sturmwarnung.
Das ist tatsächlich so, jedes Mal, wenn du dabei bist. Also wenn du nicht dabei bist, habe ich schon bis tief in die Nacht, in der lauen Sommernacht da gesessen.
Mit Janine Ullmann und Kai mussten wir ja auch dann da nach unten gehen. Ich kenne das, ich habe mal mit Horst da oben gesessen. Nein, ab wieder nach unten. Naja, ja, was soll's.
Wir müssen das jetzt so lange machen, bis dieser Bann gebrochen ist. Ne?
Aber der Tag war natürlich sensationell. Ne? Also erstmal da, ich fand, wie gesagt, der Auftritt hat ja sehr viel Spaß gemacht. Dann unsere kleine Aftershow-Party mit einer gepflegten Flasche Ruinar Rosé. Oh. Herrlich.
Ja, das hat richtig Spaß gemacht.
Konnte eigentlich nicht besser. Hör mal, unsere Fangruppe bei Facebook, die ist ja jetzt, sind wir schon über 600?
Ja, wir sind schon über 600. Ja, die wächst und wächst und auch untereinander findet da regelmäßig statt. Ja,
die unterhalten sich ja selber.
Ja, ist echt geil.
Großartig, ne?
Ja,
mit
vielen
Zitaten und was sie nicht alles noch machen wollen. Jetzt wird schon festgestellt, aus welchen Teilen Deutschlands alle kommen,
ja,
damit man sich eventuell zu, ich sag's dir, treffen kann. Das wird größer als die Kiss Army. Glaub es mir.
Ja, Kiss Army, das war, glaube ich, auch der richtige Hinweis. Nein, das ist absolut erfreulich und erstaunlich zugleich. Man kriegt auch Hinweise. Einerseits wurde angemerkt, dass ich in der Blinkist-Werbung klang, als hätte ich bei Andreas Olof Loffi Sprachunterricht genommen. Ich habe mich gestern Morgen aufs Fahrrad geschwungen um 8:15, bin zu Loffi rausgefahren hier in Hamburg und habe ihm erstmal was auf die Fresse gehauen.
Damit er den nächsten Mal einfach nicht mehr so gut spricht.
Ja, und Loffi meinte nur, warum, warum? Einfach nur so. Nein, ich bin hingefahren und wir haben eine Apfelschorle raufgetrunken. Und dann bin ich, ich bin gestern tatsächlich hier von Eppendorf dann an der Alster lang gefahren, Alsterweg, erst der Leinfahrt, dann durchs Alstertal zu Loffi da draußen. Und wir kennen Hamburg ja schon von vielen schönen Seiten, aber bei diesem Wetter ist das, ich war ja schon in vielen Städten auf der Welt, aber ich wüsste gar nicht, welche Stadt da noch mithalten kann. Das war so sensationell.
Du, ich denke auch, außer Drenn-Steinfurt sind ja alle an weit außer Konkurrenz.
Ja. Und Hamm natürlich.
Das muss, Teile von Hamm.
Durchs Alstertal in Hamm, ja.
Ich finde Hamburg auch sensationell. Ich freue mich auch, dass wir bald wieder da sind.
Ja.
Sag mal, wo wir gerade von Hölzgen auf Stöckskin kommen, hast du am Sonntagabend, ich weiß, dass du das eigentlich nicht tust, aber hast du vielleicht trotzdem den Polizeiruf 110 gesehen mit Anne-Kim Sahnau?
Nein, heißt leider, glaube ich, nicht. Ne? Leider nicht.
Und Charlie Hübner. Egal, ob man das mal, ich kann einfach, ist egal eigentlich, was die auch, worum es geht.
Ich kriege ja eigentlich nur viele gute Kritiken, ne? Immer. Und Charlie Hübner ist natürlich ein Tier.
Ein Gigant, oder?
Ja, ein Gigant.
Ich wollte es gerade sagen. Ist egal, wie der Plot von dem Film ist. Eigentlich brauche ich nur Charlie Hübner sehen.
Ja, geht mir auch so.
Der ja weder schön noch sonst was im klassischen Sinne ist. Ne? Ist ja auch hier jetzt so ein Dicker mit einer wilden Matte. Ich kann man ja nicht sagen, dass das ein Adonis im klassischen Sinne ist. Ne?
Aber eine Ausstrahlung ist doch Wahnsinn, oder? Ja. Ich habe ihn schon mal im Polizeiruf gesehen. Das war Wahnsinn, wirklich. Der verkörpert die Rollen dann ja auch immer, die er spielt, so glaubwürdig. Er lässt sich da so richtig reinfallen mit Saft und Kraft. Der Typ hat es einfach.
Ja.
Ne?
Als am Ende da sein Vater, sein Filmvater abgeknallt worden ist und er die beiden Polizisten zur Seite drückt und durch die Absperrung geht, der Blick, da ist mir das Blut in den Adern gefroren. Wirklich. Da habe ich gedacht, der Typ ist irre. Ich weiß nicht, wie der das macht, aber das sind Schauspieler, die sind einfach von einer anderen Welt. Ne? Das sind
Ja, andere Liga, ne? Der ist, ja. Ja, da wird man irgendwann auf ein ziemliches Werk zurückblicken können, wenn der mal so an die 70 geht, und da werden die dollsten Rollen dabei sein, 100 pro.
Ja, und ich schätze, er lässt sich nicht, ich schätze, er wird nicht so enden wie Klaus-Jürgen Wusso.
Ey, wo du sagst, ich weiß gar nicht, wo ich es gehört habe, vielleicht haben wir es gleichzeitig irgendwo gehört, es wurde über Klaus-Jürgen Wusso nochmal kurz gesprochen.
Aha.
Und dann
standen, das ist ja jetzt witzig,
die Nackenhaare wieder zu Berge, und zwar, das wir können gleich nochmal richtig ausholen, weil das ist wirklich alles super spannend. Ey, das Allerbeste ist, dass, also Klaus-Jürgen Wusso ließ sich ja so im Laufe der Schwarzwaldklinik, die Rolle übermannte ihn immer mehr, ließ sich dann ja auch gerne auf der Straße mit Professor Brinkmann ansprechen und gab in der Fußgängerzone von Baden-Baden auch gern mal Tipps. So, da kamen Leute an und so Fans der Serie und haben ihn darauf angesprochen, Herr Professor, es tut hier immer so weh, woran kann das liegen? Und dann, ja, haben Sie das öfter? Ja, dann haben Sie das jetzt wieder.
Da kann ich ja nur das legendäre Zitat einsprechen hier. Herr Doktor, wie sieht es, Herr Professor, wie sieht es um mich aus? Muss ich sterben? Ja. Sie müssen sterben. Aber nicht heute, nech?
Stimmt, dieses
nech. Das war dann seine Antwort.
Ja.
Dieses nech einfach immer. Dieses
das wurde,
und dann.
Ey, weißt du, wer denn dieses nech auch immer bringt?
Nee.
Dieter Nuhr. Nech?
Nech? Ach, der sagt auch immer nech.
Und Sie werden wissen, meine Damen und Herren, nech? Das nech und nech. Aber egal, Klaus-Jürgen Wusso, ey, ich hab dann gedacht, das gibt's doch alles gar nicht. Und ich hatte irgendwo, ich glaube, in einem Podcast gehört, dass auf seinem Grabstein in Berlin eben auch Professor mit draufsteht. Also nicht Nein. Professor Brinkmann, sondern Professor Klaus-Jürgen Wusso. Klaus-Jürgen übrigens ein Name zusammengeschrieben. Ein Wort ohne Bindestrich. Klaus-Jürgen steht Professor auf dem Grabstein. Ich habe im Internet recherchiert, es gibt verschiedenste Bilder von diesem Grabstein, weil es eben auch viele nicht glauben können. Und da steht Professor Klaus-Jürgen Wusso.
Das gibt's doch gar nicht.
Ja.
Sowas. Ich hab mal bei der Telekom, als ich im Telekom-Laden war, und dann ging's, weißt du, das dauert dann ewig, bis du dann mal drangekommen bist und dann irgendein Formular ausfüllen, und dann fragte mich auch so ein etwas junger, unbeholfener Mann, und haben Sie irgendwelche Titel? Und völlig genervt, wie ich schon war, habe ich gesagt, natürlich, Admiral AD zur See.
Ja.
Und dann habe ich jahrelang Post von der Telekom bekommen an Admiral AD zur See Till Hoheneder.
Habe ich auf meiner Bahncard auch draufstehen. Professor ja? Dr. Atze Schröder, ja.
Das ist ja lustig. Wirklich, ich habe mich jedes Mal, und wenn ich dann irgendwas umändern wollte im Telekom-Laden, stimmt das hier? Sie sind doch eigentlich Künstler. Hier steht, Sie sind Admiral AD. Das ist richtig.
Das ist genau, da muss man auch gönnerisch, das ist richtig sagen. Das ist richtig, mein junger Freund.
Ich mache da nicht viel Aufhebens drum. Admiral, vor allem bekloppt, da habe ich gedacht, geht's ja eigentlich gar nicht. Ne? Admiral AD zur See.
Herrlich, klingt schon fast wie ein Songtitel.
Ja, ich fand das immer gut, dass man Witwe Bubi Scholz, war ja auch so, ist ja, ja. Egal, wie die hieß. Sie, eigentlich war ihr Vorname Witwe Bubi und ihr Hausname war Scholz. Ja, auf dem Amt wahrscheinlich, wie heißen sie mit Vornamen? Witwe Bubi.
Ja, Sabine hieß sie.
Ja, ich weiß, aber in der Bildseite wurde sie immer nur Witwe Bubi Scholz genannt.
Ja, war so wie bei dem Vater von Steffi Graf, der hieß immer nur Vater Graf. Und der hieß ja eigentlich auch Peter Graf.
Ja, Vater war, wir kennen das als Musikaffine natürlich nur von Vater Abraham.
Ja, und Harald Schmidt sagte immer Vater Graf, auch bekannt als Peter Graf. Nein, aber ey, ich habe hier Klaus-Jürgen Wusso, habe ich mir jetzt einiges beschafft, und dann habe ich einen alten Sternartikel gefunden. Ne? Und der ist überschrieben mit Wusso heiratete heimlich Scholz-Witwe. Also auch da steht Scholz, ne? Hat heimlich gesagt, ey, und der, ich muss es mal kurz vorlesen für alle, weil das ist so witzig, das klingt, als hätten wir uns das ausgedacht. Ne?
Ja, los, leg los.
Klaus-Jürgen Wusso, 74, in Klammern Schwarzwaldklinik, hatte ich schon den Klammern schwarz. Hat heimlich Sabine Scholz, 45, die Witwe von Boxlegende Bubi Scholz in Berlin geheiratet. Allein da könnte man schon Fass aufmachen, ne, die Bubi Scholz-Story. So. Pass auf, jetzt kommt, das musst du dir schon mal merken, gleich für die Nachbesprechung. Wir sind sehr glücklich als Zitat. Ne, zitierte die Berliner Zeitung Wusso. Die Trauung erfolgte bereits am Donnerstag in der im Charlottenburger Standesamt. So, jetzt kann ja nicht ein Klaus-Jürgen Wusso heiratet nicht einfach die Scholz-Witwe.
Nein.
So,
nein.
Ne, die Trauung erfolgte bereits am Donnerstag. Nicht einmal die Kinder Barbara Wusso und Alexander Wusso.
Aha.
So wie sein jüngster Sohn Benjamin seien dabei gewesen, schrieb die Bild-Zeitung. Die Rechte an der Hochzeitsgeschichte sollen die frisch getrauten Eheleute einem Freund zufolge in eine Frauenzeitschrift verkauft haben. Natürlich. Ja. Also jetzt denkst du Friede, Freude, Eierkuchen, wie geil, ne? So im Alter noch die späte Liebe und so weiter, ne? Das Hochzeitsessen hatte das Paar im Restaurant Eulenspiegel im kleinen Kreis veranstaltet, bestätigte das Restaurant der dpa. Also alle spielen mit, jeder verrät ein bisschen was, ne? Nur 8 Freunde und die Mutter von Sabine Scholz waren anwesend. Damit nichts an die Presse dringt. Aber jeder von den Eingeladenen hatte wahrscheinlich schon einen Vertrag mit irgendjemandem, ne? Nach dem Essen soll Wusso laut BZ ein Stück von Sergei Rachmaninow am Klavier gespielt haben.
Oh, der Romantiker.
Du darfst ja nicht vergessen, er war ja total pleite. Er hatte zu dem Zeitpunkt ja schon 3 Millionen Schulden. Ne? Und deswegen.
Das heißt, es gab wahrscheinlich Bienenstich zum Hochzeit.
Nein, pass auf. Seiner neuen Frau schenkte er einen Opalring mit Brillant. Jetzt denkst du, wie hat er den denn bezahlt? Jetzt kommt's, aus Familienbesitz. Die Hochzeitsnacht verbrachte das Paar laut Bild in einem Hotel. Aha. Derzeit sollen die Wussos am Titisee im Schwarzwald sein. Ich meine, da musst du auch erstmal drauf kommen, deine Hochzeitsreise zum Titisee zu machen. Aber wenn man weiter nachdenkt, klar, Schwarzwaldklinik, Titisee im Schwarzwald. Ja. Unweit der Klinik.
Natürlich, natürlich. In der Professor Brinkmann Suite wahrscheinlich noch.
So,
in dem
und das klingt doch jetzt alles sehr romantisch und schön, auch dieser Opalring aus Familienbesitz. Ja,
aus Familienbesitz, herrlich.
Jetzt kommt der nächste Absatz. Vor einigen Wochen hat es bereits Gerüchte um die Beziehung der beiden gegeben. Sabine Scholz soll angeblich den 74-Jährigen geschlagen und ausgesperrt haben.
Oh Gott, der Arme. Oh Gott. War die denn auch Boxerin?
Die ist, glaube ich, sehr rabiat mit ihm umgegangen. So, und jetzt der letzte Absatz. Ey, das ist alles immer so geil, ne? Wusso hatte zuletzt in einem Interview bedauert, sein Leben lang von den Frauen ausgenutzt worden zu sein. Ohne Sabine Scholz würde er auf der Straße stehen. Wusso war in erster Ehe mit der Schauspielerin Yolande verheiratet. Yolande, ja, mehr steht da. Das war, glaube ich, eine Französin. Von 60 bis 92.
Nee.
Doch, die erste Ehe war eine Französin, ja. Von 60 bis 92 war die österreichische Schauspielerin Ida Krottendorf seine Ehefrau.
Ganz genau. Und dann kam doch die böse Yvonne, oder nicht?
Dann kam Yvonne Viehhöfer. Der Name hätte ihm eine Warnung sein sollen.
Ja.
Die Trennung des Paares 2000 wurde von einer beiderseitigen Schlammschlacht begleitet, die, jetzt, das wird dich nicht überraschen, über die Medien ausgetragen wurde.
Nein! Ja, sie haben sich, ich weiß noch damals, dass sie sich beide als verschwendungssüchtig immer so dargestellt haben. Was ich damals auch schon so geil fand, er hat ja seinen Sohn, also in der Schwarzwaldklinik hieß sein Sohn ja auch Benjamin.
Aha.
Und dann hat er mit dieser Yvonne Kind gekriegt und hat das auch Benjamin genannt. Das ist auch so, als ob er sozusagen schon eins geworden war.
Das hat sich immer so miteinander vermischt, ne?
Ja, war unglaublich.
Und der war mal ein sehr, sehr großer Schauspieler. Er hat ja auch eine tolle Stimme.
Burgschauspieler am Wiener Burgtheater, musste sich doch, glaube ich, für die ersten Rollen noch vom damaligen Intendanten Dr. Klaus Peimann freistellen lassen.
Ja, und dann kam die Schwarzwaldklinik mit 71 Folgen.
Ja, Alter, Wahnsinn. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Damals?
Nee. Das war nicht aus Arroganz, sondern zu der Zeit hatte ich einfach andere Interessen. Ja.
Ja, Ich weiß auch nur, dass ich vielleicht 2 oder 3 Folgen gesehen habe und das einfach nur scheiße und albern und lächerlich fand.
Ja, das Witzige
ist. Das Schlimmste fand ich war immer dieser Jochen Schröder, den ich vorher mit Richie Müller in der großen Flatter so verehrt hat, wo man dachte, ah, das ist so ein cooler Jungschauspieler, machte da einen auf Pfleger Mischer, war er doch.
Ja, mag sein, ich hab's ja nie gesehen.
Ja,
er war Sascha Hehn war doch auch dabei, oder nicht?
Oh, fürchterlich, Sascha Hehn, das war natürlich das komplette Feindbild,
ja.
Wie er immer in seinem Golf-Erdbeerkörbchen da reingesprungen ist. Er hätte mal ihm doch links und rechts schon einen in die Fresse hauen können. Also, da war ja kein Revoluzertum, kein gar nichts, ne?
Nee,
das, ich fand das alles so schmierig und spießig.
Ja, schmierig ist, glaube ich, das richtige Wort. Und dann, so aber du, so, solche Schauspieler wie eben Klaus-Jürgen Wusso dann war, die lassen sich natürlich irgendwann auch korrumpieren. Ich kann es verstehen, weil viele Schauspieler so am Rande des Existenzminimums leben und du machst vorher die Riesensachen und spielst die tollsten Dinger und dann kriegst du die Chance, da mal so richtig dich zu sanieren.
Ja, was kriegst du vielleicht? Was kriegst du als Ensemblemitglied am Burgtheater? Was kriegst du da monatlich? Ne? Da, wahrscheinlich nicht genug, um nicht doch noch am Ende des Tages einen Lottoschein auszufüllen.
Ja, es gibt ja die tollsten Schauspieler, die wirklich, wirklich auch immer mal wieder zum Sozialamt müssen. Mein alter Schauspieltrainer Peter Klöß hat auch in großen Filmen mitgespielt, unter anderem Der Name der Rose.
Bah!
Aber der auch immer auf der Kante.
Ja. Ich meine immer, dass meine Tante in Bochum ganz großer Schwarzwald-Klinik-Fan war. Tante Erna.
Haben wir die doch, Tante Erna, das ist doch schon wieder
ausgedacht. Ja, die lebt ja leider nicht mehr.
Kein Mensch hat eine Tante, die wirklich Erna. Doch, oh,
ja,
scheiße,
aber ich hatte auch eine. Das war die beste Tante der Welt, Tante Erna aus Bochum. Die Arme, die hat durch mich so viel mitmachen müssen, weil ich bin mal. Da habe ich sie besucht für 2 Tage und da war ich mit meinem Halbcousin sozusagen im Wiesental, was um die Ecke war, spielen gegangen und bin von einer Rutsche gestürzt und habe mir das Steißbein gebrochen. Und statt dass mir da irgendeiner hilft, sind die ganzen Bochumer Mods-Rentner natürlich alle nur vorbeigerannt und haben so immer zu Tante Erna gesagt, ja, wenn der Junge jetzt querschießgelähmt ist, dann ist er deine Schuld. Ne? Aber muss man bloß nicht meinen, dass einer irgendwie einen Arzt geholt hätte oder irgendwie sowas. Da hatte ich mir das Steißbein gebrochen. Das ist eine äußerst schmerzhafte Angelegenheit. Kann ich keinem empfehlen. Von meinem Halbcousin, der Stiefvater, der hatte damals ein Lancia Beta, ein unheimlich hässliches Auto.
Ja.
Und das rostete an allen Ecken und Enden, wie das so damals der Ruf der italienischen Autos war.
Ja.
Und der Lancia war rot und dann hatte er immer über die Roststellen hat er rotes Isolierband geklebt.
Ja.
Da sind wir wieder beim Pflaster, deswegen komme ich
da drauf.
Ja, ne?
Ja, richtig. Aber Lancia, das war natürlich, das stand so für alle italienischen Wagen zu der Zeit, die alle munter vor sich hin rosteten.
Ja, absolut, ne?
Ja.
Das sah aus, immer an der ganzen Regenrinne, die Autos da immer hatten früher, waren immer rote Pflaster.
Lancia klang einfach gut und war aber scheiße.
Ja.
Ne? So können wir es, glaube ich, auf den Punkt bringen.
Ja. Hast du auch Autos geklebt mit Isolierband, mit roten?
Warte, jetzt muss ich mir eben überlegen. Ich hatte am Anfang, natürlich aus völlig unrealistischen Gründen, immer nur Franzosen. Peugeot, ja. Renault und ich hatte ein.
Wieso das denn? Moment mal, was ist das denn für eine Nummer? Warum hast du denn Franzosen gekauft? Weil du so frankophil bist?
Ja, genau. Und weil dann in diesen ganzen Filmen natürlich vom Gendarme von Saint-Tropez bis Belmondo eben diese Autos gefahren wurden.
Ja.
Und ich hatte tatsächlich mal einen 504, der einen Kabelbrand im Motorraum hatte. Und 504 Motorraum, Klappe auf, das ist irgendwo. In diesem Motorraum befindet sich so ein kleines Motörchen. Ne? Also nicht wie heute bis oben hin vollgestopft, aber so ein Motorblock.
1000 Plastikdeckeln.
Den hättest du auch, sagen wir, wenn einer losgeschraubt hätte, hättest du den auch alleine rausheben können. Ne? So aus dem Getriebe raus. Und da hatte ich mal einen Kabelbrand und da habe ich wirklich mit NYM-Leitung, die so der Elektriker also im Neubau verlegt, habe ich einen neuen Kabelbaum gebaut. Habe so 10 von diesen Kabeln genommen, habe die mit Gaffertape zusammengemacht und habe mir dann einfach daraus einen neuen Kabelbaum gebaut.
Hammer.
Das ging alles noch. Der 504 zeichnete sich dadurch aus, dass man die Liegesitze eben nicht so runterkurbeln musste, sondern einmal den Hebel und bupp hinten runter.
Ja, der Franzose, da war praxisorientiert. Ja,
und
die
hatte auch so wie der Käfer links und rechts so Beinhalteschlaufen, nannten wir die damals.
Aha.
Wo man quasi als Hobbygynäkologe die Füße fixieren konnte des Objekts der Begierde.
Ja. Oh Gott, oh Gott. Warte, was war das skurrilste Auto, was du je hattest?
Ach, ich glaube, das war schon der 504. Das war. Achso, nee, danach hatte ich noch einen 305 und den, auch einen Peugeot. Den habe ich nur gekauft, weil er einer der ersten war, die elektrische Fensterheber hatten.
Bah, das war dir wichtig zum Ellbogen raushängen, oder was?
Ja, so ungefähr. Das Auto war allerdings
so. Du hattest doch auch
ein
Schneuzer in der Zeit, oder?
Ja, sicher, natürlich. Und, aber das Auto war so ein Opa-Auto und ich habe das als Herausforderung genommen. In so einem Opa, habe ich auch so einem Opa abgekauft, so einem Rentner, dem das Auto zu altmodisch war. Hab dann da drin gesetzt mit meinem Schneuzer und Foku Hila, ja.
Wahnsinn.
Ja.
Das skurrilste Auto, was ich hatte, war ein Lada Samara.
Aha.
Das jetzt, ich wünschte, es wäre nicht wahr.
Wie bist du denn da drauf gekommen?
Ja, pass auf. Mein Stiefvater, also das erste Auto, was ich hatte, war der alte Polo von meiner Mutter. Ne?
Ja.
1978 gekauft, dann habe ich Abi gemacht.
Den durftest du dann weiterverwenden, sozusagen.
Ja, genau. Und irgendwann wollte ich, dass es aber etwas schneller und moderner zuging. So, und dann verkaufte mein Hausarzt damals seinen Golf GTI und wollte dafür 10 Miller haben. Ja, da war ich ein bisschen in Versuchung, aber mir war damals schon klar, das lässt sich mit meinem Image als Revoluzer, als Bürgerschreck, als junger, aufstrebender Kabarettisten-Rocker nicht vereinbaren.
Ja.
Ja, und dann kam der Stiefvater, also man kam mein Stiefvater und war immer fasziniert von so einer Werbung, die Lada zu der Zeit immer machte, für den neuen Lada Samara. Und die war irgendwie so ein bisschen, ja, sollte so ein bisschen originell sein. Und dann hatte er zwei Dinger besorgt für seine Firma und einen davon habe ich gekriegt. Und ich habe mich am erst so ein bisschen natürlich anstecken lassen, weil das Ding sah verboten scheiße aus.
Ja.
Muss man wirklich sagen.
Ja.
Hatte aber ein dickes Lederlenkrad und dicke Alufelgen. Und das fand ich natürlich, also diese ganze Mischung von diesem Auto war so scheiße, dass ich so begeistert war, weil es brachte mir natürlich auch viel Anfeindungen entgegen und davon habe ich mich ernährt, von diesen Anfeindungen.
Ja, aber so ging es mir mit dem Peugeot 305 auch. Der war so scheiße, dass mich auch jeder darauf ansprach. Und dann mochte so ein bisschen quer zu sein.
Genau, und dann hat man natürlich erstmal, weil man ja sowieso Verbalmastino war, schon damals, hat man das natürlich auch gleich benutzt, um den anderen erstmal komplett abzuduschen, fertig zu machen, wenn ich so rumlaufe wie du und so weiter, die ganze Geschichte. Aber dieser Lada Samara, ey, das kannst du dir nicht vorstellen. Das Schlimmste, was mit diesem Auto passiert ist, war allerdings im anderen, in dem Exemplar, den mein Bruder hatte, fuhr, wo sich in einer Autobahnauffahrt das Lenkrad einfach nicht mehr lenken ließ.
Ja, ey, solche Sachen kamen ja früher vor, ne? Da standst du da irgendwo und
es ließ nicht mehr lenken, es drehte einfach komplett durch. Dass das nicht in der Hand hielt, war natürlich alles. Und egal, wenn du die Tür zugeschmissen hast, dann hattest du die Verkleidung da liegen. Es gibt nichts, was in diesem Auto nicht abgefallen ist, nicht kaputt gegangen ist. Und irgendwann hatte ich die Schnauze so voll und habe das nach einem Jahr irgendwie meinem Stiefvater vor die Füße geschmissen und gesagt, ey, hier hast du die Scheißkarre wieder.
Ja.
Und habe mir so einen alten, kaputten, verdengelten Passat besorgt.
Ey, damals packte man sich aber nicht so für solche Sachen. Dann ging das kaputt. Heutzutage würdest du ja einen Hersteller verklagen. Ich weiß noch, das ist ein Kumpel von mir, da ging das Lenkrad, so während der Fahrt hatte er plötzlich das Lenkrad in der Hand, ne, weil die Mutter sich gelöst hatte. Und das war, glaube ich, sogar ein 200er Diesel, also ein Strich 8er.
Wahnsinn,
und,
ne?
Mercedes. Und dann hat der, das ist jetzt, ich schwöre, das war es, tagelang ist er mit Rohrzange gefahren. Er hat mit Rohrzange gelenkt.
Das gibt's doch gar nicht, ey.
Ja, er musste, irgendwie war diese Mutter kaputt und der musste erst aufs Ersatzteil warten. Und dann ist er ganz normal mit Rohrzange durch die Gegend gefahren.
Ja, ganz klar. Ja, ich muss auch jetzt auch mal an dieser Stelle ganz klar sagen, dass ich auch kein Problem habe mit der Maske oder irgendwas, auch im Supermarkt.
Nö.
Und ich mir das ziemlich auf den Sack geht, da hörst du ja unheimlich viele Leute, nee, also das mit der Maske, also das mache ich nicht. Also, nee, kommt auf keinen Fall in Frage, so laufe ich doch nicht rum und irgendwas von ihren Freiheiten und ihren Rechten erzählen.
Ja, furchtbar, denke, ne?
Ja. Ey, fürchterlich, wo ich dann immer denke, Junge, ey, sicher, deine Grundrechte, das hängt jetzt davon ab, dass du hier so eine Maske trägst. Mein Gott. Weißt du, das ganze Revoluzertum, wovon du zig Jahre nichts gemerkt hast, das wird dann auf einmal auf so eine beschissene kleine Maske projiziert.
Ja, sehr genau so.
Lächerlich.
Ja, vor allen Dingen ist auch Solidarität mit der Gesellschaft. Und das ist so ein kleiner Aufwand, mal eben die Maske draufzuziehen.
Ja, ja. Lächerlich. Ey, das ist doch wirklich sowas finde ich wirklich absurd. Kann ich auch nicht mitmachen. Also
ja.
Da gibt es ja nur wirklich andere Probleme. Nämlich, Leute, dann macht's doch lieber so wie ich und sagt bei Saturn an der Kasse eure Postleitzahlen.
Oder eine falsche.
So.
Ja, ne? ja. Sag mal, du hast dann, mir am Wochenende.
Da habe ich einen Tipp gekriegt von der Cousine.
Ja.
Man soll immer, also wenn du jetzt in NRW wohnst, ne, ich soll jetzt sagen 50815.
Warum?
Ja, habe ich auch nicht so richtig verstanden, aber man soll sich dieses 0815 merken und immer nur. Du müsstest also jetzt in Hamburg sagen 20815. Als Protest sozusagen. Ne?
Ja.
Weil weiß ja keiner wegen dem 0815. Ja.
Ja. An alle nochmal den Tipp.
Falls ein Mörder-Tipp.
Falls ihr ein iPhone habt oder bei Facebook seid, braucht ihr euch mit solchen Kleinigkeiten nicht mehr aufzuhalten. Ihr könnt bedenkenlos alles hinschreiben, was euer Leben betrifft. Spielt keine Rolle mehr.
Ja. Oh Gott.
Hör mal, du hast mir am Wochenende im Savoy in Champagnerlaune irgendwas von einem Lasse Braun erzählt. Wer war das denn nochmal?
Ja, das kann ich dir sagen. Und zwar hängt das zusammen, du weißt, während wir hier diesen Podcast aufnehmen, hast du wahrscheinlich vielleicht mal mit einem linken Auge irgendwo geguckt, welchen Titel du gleich nennen wirst für unsere Spotify-Playliste. Ich hingegen bin schon seit letzten Donnerstag in schwerer See unterwegs, sozusagen, weil ich mir überlege, um Gottes Willen, welchen Titel wirst du bei der nächsten Aufnahme nennen?
Ja.
Welchen Interpreten, welchen Titel? Und ich hatte mich dann auf drei schon mal geeinigt und hatte überlegt, dich komplett also zu überreden, dass du deinen Titel nicht nennst und ich dafür drei nennen darf.
Nix da.
Nix da, ich bin privat hier. So, dann habe ich einen von denen wieder rausgeschmissen und hatte mir gesagt, jetzt war ich zweimal sehr progressiv. Und habe ja auch so etwas neueres Zeug genannt und etwas außerhalb, vielleicht müsste ich jetzt mal wieder
außerhalb der
entsprechen.
Legalität, ja, du darfst ja einen nennen. Ne? Einen darfst
ja,
du
und
nennen.
Ich hatte also jetzt komme ich zu der ganzen Geschichte, jetzt habe ich noch einen Klassiker.
Ja.
Eigentlich sind es beides Klassiker, aber
nein, ich will ja nicht zwei hören, ich will einen hören, nicht beides. Ja. Einen hast
so,
du. Und wenn der mir nicht gefällt, dann darfst du einen zweiten nennen.
Ja, pass auf. Und der eine von diesen beiden Titeln ist von der Gruppe Le Rita Mitsuku. Oder vielleicht heißt es sogar Les Rita Mitsuku. Ein französisches Pop-Duo, ein Avantgarde-Duo, bestehend aus Fred Chinchin und Catherine Ringer. Und Catherine Ringer war vor ihrer Karriere, Les Rita Mitsuku kennst du, oder Le Rita Mitsuku kennst du wahrscheinlich von Singing in the Shower, war einer ihrer Hits.
Nee.
Marcia Baila, Marcia Danse, da 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 da.
Ich verstehe seit zwei Minuten nicht ein Wort.
Ey, wie kann man so umgehen? Es war
was machst du da, Junge? Was machst du denn da? Hör dir doch mal hörbare Musik auch an.
Ey, Lerita Mizuku, die haben Welthits gehabt.
Lerita Mizuku? Und wieso habe ich noch nie von denen?
Lerita Mizuku, ja, weil du dich nie auskennst mit Musik, weil du keine Ahnung Mizuku. Hast. Lerita
Mizuku, das klingt doch japanisch.
Ja, ist doch egal. Das ist Avantgarde gewesen. Die haben Welthits gemacht. Wer nicht Marcia Beiler kennt, der hat doch nicht gelebt in den 80ern. Sorry. Ein Riesenhit.
Hä? Raila Biajo. Ich hab den nie gehört.
Marcia Beiler. Ja, ey, das kann nicht wahr sein. Das spielen sie selbst heute noch.
Ja, wo denn? Auf WDR 5 oder was?
Nee, auf WDR 2 sogar, tatsächlich. Es ist einfach ein internationaler So. Und diese Katharin Ringer hat vor ihrer...
Ey, wir verlieren gerade die Hälfte unserer Hörerschaft.
In Pornofilmen mitgespielt. Unter anderem in Pornofilmen...
Ach, die ist von, das!
Von Lasse Braun.
Lasse Braun!
Der natürlich nicht Lasse Braun hieß, sondern ich glaube Alberto Ferro, glaube ich.
Ja, der ist in Algier geboren, habe ich recherchiert. Und das waren noch Karrieren. Man wurde in Algier oder in Marrakesch geboren.
Ja.
Obwohl die Jungs im Regionalexpress, von denen ich eben, egal. Ja.
Ja, ist egal. Alberto Ferro, ne?
Ja.
Und mein Freund Thorsten Schütte, mit dem ich Zivildienst gemacht habe in Hamm beim Deutschen Roten Kreuz Behindertenfahrdienst, der hat eine wunderbare Dokumentation über Lasse Braun gedreht. Ich, King of Porn. Das bewegte Leben des Lasse Braun.
Ach so, der war, also, der war so der König der modernen Pornografie, ne?
Ja, der hat, der ist
Porno-Chick.
Damals war Mitte der 60er war Pornografie ja überall noch verboten, außer ab 66 war es in Schweden nicht mehr verboten.
Mhm.
Und darum natürlich auch die ganzen Schweden-Pornos. Und ab 69 auch nicht mehr, glaube ich, in Dänemark. Also hat er sich, glaube ich, in diese beiden Länder begeben und angefangen, Hardcore-Filme zu drehen.
Ja.
Und so entstand, glaube ich, dieser Begriff Anfang der 70er Porno-Chick, weil man damals sagte, dass diese ganzen, der hat ja auch auf sozusagen, die haben ja noch auf Qualität in Anführungsstrichen Wert gesetzt. Ja, und es ist natürlich, da hat sie mitgespielt in einem Film, der hieß, glaube ich, Buddy Love. Ich habe dieses Machwerk nie gesehen. Ich bin kein großer Freund der Pornografie, das muss ich hier ganz klar sagen.
Ich bin ein großer Freund der Pornografie und schaue aber selten Filme.
Ja. Ja.
Ich bin kein großer Freund der Pornografie, da habe ich aber von deiner Frau ganz was anderes gehört.
Bitte, bitte, Contenance, jetzt hier nicht um Aufsehen zu erregen am Watschenbaumrüttel. So,
ja, ich sag mal, ich bin kein großer Freund der Pornografie. Was bist du denn für ein
Freund?
Bin
ich doch auch nicht. Ist abzulehnen und ich lehne das ab. Die Darstellung, ich lehne sie ab. Aber
die Darstellung, ja, ist ja auch nochmal was anderes.
Der Thorsten hat, wie gesagt, einen wunderbaren Film gedreht über diesen Lasse Braun und übrigens auch über Frank Zappa den wunderbaren Film gedreht. Eat That Question. Und wer einmal mit Zappas Witwe zu tun hat, der weiß, dass das normalerweise eine Lebensaufgabe ist, um denen was eine Genehmigung zu entlocken.
Ja,
so,
ja.
Aber von dieser Gruppe Lerita Mizuku ist es jetzt die Frage, nehme ich diesen Titel?
Nein.
Und zwar Se Com Sa. Ein wunderbarer Song. Weißt du, damals gab es im Musikexpress immer noch so eine Rubrik, wo Berühmte ihre aktuelle Playlist vorlegen.
Ja,
und Boy George, damals auf dem Höhepunkt seines Ruhms,
alles nicht zu glauben,
hat diesen Titel empfohlen.
Ja.
Und ich kannte die Band bis dato gar nicht und dachte mir, was ist da los?
Ja.
Boy George, ja, ist ja nun schon Ende der so 88 gewesen. Und ich dachte mir, Boy George? Was ist das für eine komische Gruppe, die er da empfiehlt? Was ist das für ein Song? Und bin dann sofort in die Stadt gerannt, in den Plattenladen und bin der Empfehlung Boy George's gefolgt und bin seitdem ein großer Fan. Die andere Scheibe,
ja,
den anderen Titel, den ich noch nennen könnte, ist für mich ein Klassiker, wo ich jedes Mal, wenn ich diesen Song höre, stehe ich auf dem Stuhl, ja, und bin begeistert. Es ist der Roadhouse Blues von den Doors.
Ach, den kenne ich sogar. Mensch, da haben wir ja mal was.
Und ich weiß aber jetzt nicht, für welchen Titel ich mich entscheiden soll. Für den progressiven C'est comme ça oder für die Doors und den Roadhouse Blues.
Scheiße, irgendwie. Ja, da, ich kann dir jetzt nicht weiterhelfen.
Sag du erstmal deinen.
Ich bin bei Reinhard May wieder gelandet, weil der Titel lief, oh, und ich zu Tränen gerührt war. Und zwar ist das, er hieß Dieter Malinek und er sagte, er wäre Journalist. Ja, und das ist ein Titel von 79.
Mhm.
Und da schafft er es tatsächlich, in einem Song einen ganzen Roman zu erzählen. Also die Handlung ist folgendermaßen, es kommt so ein, Reinhard May und seine Freundin sind 16 und es kommt so ein weltläufiger Typ in die Eisdiele und erzählt ihn einen vom Pferd. Er war schon überall auf der Welt. Ne? Das was, er hieß Dieter Malinek und er sagte, er wäre Journalist. Das war ein klasse Typ, der wusste immer gleich, was Sache ist. Der war schon überall auf der Welt und ich gerade mal bis Bielefeld und so. Ne? Und so weiter. Auf jeden Fall, dieser Typ freundet sich mit den beiden an und dann kommt irgendwann die Textzeile, anfangs nahmen wir beide ihn, später die beiden mich nur noch mit. So, und in der dritten Strophe geht es darum, jetzt kriege ich schon wieder Gänsehaut, dass dieser Typ mit seiner Freundin abhaut.
Ja, natürlich.
Und dann kommt die schöne Zeile, verlassen werden tut doch mehr weh, als man denkt. So, und das, dann hat er 20 Jahre nichts von denen gehört. Und dann kommt die letzte Strophe, und der, also der Typ hat erzählt von, vom Baden mit irgendwelchen Indianern, er war auf Hawaii, er war überall auf der Welt, also so, so richtige Abenteurergeschichten. Und 20 Jahre lang geht Reinhard May davon aus, dass seine Freundin mit diesem Typen in der Südsee und Neuseeland und wo auch immer ist. Und nach 20 Jahren hört er dann, die beiden haben eine Kneipe in Cam. Und er sagt dann, ja, also es war nichts mit Südsee, es war nichts damit. Ne? Und dann sagt er ganz zum Schluss, Bielefeld war doch ein ganz guter Ausflug. Also bei dem Song, da geht es ums Verlassen und Betrogen werden und wie die Storys manchmal so ausgehen. Und es ist Wahnsinn, dass er in 3:30 einen Roman unterkriegt. Ne? Und dann habe ich mir halt nochmal alles von Reinhard May wieder durchgelesen und es ist eine Faszination, der Typ ist eine Faszination.
Ja, ich verehre ihn auch wirklich, muss man wirklich sagen, ich finde ganz viele Lieder, ich fand es damals, wie gesagt, ich habe es ja schon mal kurz erzählt, ich möchte es nochmal an dieser Stelle nochmal kurz erwähnen, als wir damals ganz jung mit Till und Obel durchgestartet sind, hat Obel eine sensationelle Reinhard May-Parodie immer gemacht.
Ja.
Und irgendjemand hatte das Reinhard May erzählt, dass es da so zwei völlig bekloppte kleine Kids gibt, die eine super Nummer von ihm machen. Da ist er damals so groß gewesen, hat uns ausrichten lassen, dass ihm das gefällt.
Ja.
Und hat sich das dann zu seiner Geburtstagssendung in der ARD sich das dann gewünscht.
Und dann wart ihr auch da?
Dann waren wir da. Und das fand ich unfassbar, dass so ein großer Typ, der von der ARD eine eigene Geburtstagssendung kriegt,
ja,
dass der da so zwei kleine Typen einlädt. Und sich von denen feiern lässt, anstatt da, der hätte ja jeden haben können.
Und wie hieß der Titel bei euch?
Der hieß auch Reinhard May, einfach nur.
Ach so, okay, ja.
Ne? Es wurde, das hat Obel auch wirklich gut gemacht, weil er konnte so aussehen wie Reinhard May mit dem Bart und so einer Nickelbrille. Hat sich dann mit der Gitarre hingesetzt und hat die Bewegungen immer so gut gemacht.
Ach ja, ja, ich erinnere mich, das war echt toll.
Fand ich damals ganz groß von Reinhard May, der ja nun wirklich als Superstar jeden hätte haben können.
Ja,
aber nein,
ja.
Er hat auch uns eingeladen. Super.
Ja, tolle Geschichte. Ja, ja. Also mein Titel für heute ist eben Dieter Malinek, Ulla und ich von der von dem Album Keine ruhige Minute. Ja.
Dann tendiere ich doch jetzt, dann müssen leider die Doors über die Wupper gehen.
Ja.
Der Roadhouse Blues ist mir zu, ich liebe ihn, ich gehe total ab, Aber Dieter Malinek kann man nur Les Rita Mizuku gegenüberstellen. Se Comsa.
Okay.
Se Comsa, eine sensationelle Nummer.
Hör ich mir gleich sofort an, kommt der dann in die Cousin-Liste. Und dann können wir nächste Woche ja mal dem Rock'n'Roll richtig den Teppich legen, ne?
Okay, versprochen, nächste Woche ist Schluss mit Avantgarde und neuen Sachen. Nächste Woche wird mal richtig ein Klassiker rausgehauen.
Ja, nächste Woche muss mal einmal hart werden, oder?
Ja, nächstes Jahr wohl schon. Nein, nächstes Mal darf dann auch wirklich ein Klischee mal kommen.
Ich habe übrigens, also ist ja jetzt auch abgespeichert, dass das so gemacht wird, von den Zuschriften beziehungsweise bei der Cousinen-Facebook-Seite fand ich einen Kommentar zu unserem Masturbator. Saugeil. Erinnerst du dich noch an den beschriebenen Masturbator? Bin ja auch nochmal gepostet. Ja. Da schrieb Daniel Krämer, sehr sinnig, also kompletter Kommentar war super witzig, aber über den Masturbator schrieb er für den eiligen Geschäftsmann auf der Durchreise. Ey, über sowas kann ich mich wegschmeißen, ey, das finde ich so geil.
Ja, ich habe es auch gesehen. Ja, ich sag's ja, diese bezaubernde Cousine, diese Fangruppe ist köstlich, ey. Wie viele Filmideen und Filmzitate und auch wie viele Filme, Empfehlungen ich mir da schon rausgeschrieben habe von den einzelnen Cousinen. Apropos, liebe Cousinen, schreibt uns bitte weiterhin an mail@zärtliche-cousinen.de. Unter anderem hat mich auch einer angeschrieben aus der Gruppe, der gesagt hat, oder ich glaube, es stand sogar in der Gruppe, es sollte einen Podcast mit meinem ganzen Nerdwissen über Musik geben. Und da habe ich nur gedacht, nee, das ist zu viel. Ich glaube, das will keiner hören. Aber wenn ihr Fragen habt, schreibt mir die doch einfach an mail@zärtliche-cousinen. Oder wenn ihr über irgendeinen Titel oder über irgendeine Band mehr wissen wollt, ja, schreibt mir doch einfach.
Dann wäre das nicht mal ein Ding so für dich? So eine Spezialsendung? Die muss ja nicht, überlegst du mal, muss ja noch nicht Nein oder Ja sagen. Aber
also wenn die Cousinen uns Fragen zu dem Thema schicken und die Fragen wirklich was hergeben, dann können wir gerne mal so eine Folge damit machen.
Ja, aber so ein eigener Podcast.
Aber eigener Podcast.
So ein eigener Postkasten.
Schickt uns mal ein paar interessante Fragen an mail@zärtliche-cousinen.de, liebe Cousinen. Da werden wir mal schauen, ob wir so eine Idee wirklich aufgreifen sollen. So, ich sag dir gleich, was es bei uns heute Abend zu essen gibt.
Ja.
Zum Abschluss. Ich werde heute Abend Hänzler schnelle Nummer machen, aber vielleicht auch was kochen. Nein, ich habe gestern ein Video von Steffen gesehen, wo er einen Lachs anbrät in der Pfanne mit einem Stück Brot und dann kommen da, glaube ich, Frühlingszwiebeln zu, dann eine Flocke Butter, ein bisschen Curry und dann wird das rausgenommen, dann wird das aufs Brot und dazu kommt noch Creme fraiche und feingeschnittene Apfelstifte. Der Lachs wird so ein bisschen zerpflückt.
Ja,
und das fand ich so super lecker.
Und wo hat er das gestern bei Instagram oder wo hat er das gebracht?
Ist bei Instagram hat er das gepostet. Da postet er viele von diesen schnellen Nummern.
Ja.
Und ich habe da schon eine ganze Menge von nachgekocht. Das schmeckt jedes Mal ziemlich lecker. Ist, obwohl er da meistens nur eine Person für eine Person das macht.
Ja.
Aber für zwei kriegt man es auch noch meistens hin.
Oh, da fällt mir ein. Ich muss jetzt mal schnell auf den Isemarkt Fisch kaufen. Ja.
So. Ganz genau.
Nein.
Ja. Dann würde ich mal sagen, einen wunderbaren Ritt durch die restliche Woche, bis es dann wieder heißt, vor der Laterne, vor dem großen Tor, steht ein Atze Schröder und steht er noch davor. Dort wollen wir uns einstmals wiedersehen, wie einst Lilly Marleen, meine Damen und Herren.
Meine Fresse, ey. Ich weiß nicht, entweder tut uns das, was du sagst, besonders gut oder nicht.
Ich weiß es nicht. Ich mache mir jetzt erstmal ein schönes Glas Mittagssekt auf. So.
Okay. Gut.
Zärtliche zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.